Ich glaube, es hakt Podcast heute mit dem phänomenalen, sensationellen, oft kopierten, selten erreichten Marco Di Filippo.
Hä? Mit wem?
Ich glaube, es hakt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi, Tobi.
Hi Rüdiger, grüß dich. Heute haben wir einen Gast. Hi. Und ich freue mich total, denn mit unserem heutigen Gast stand ich schon mehrfach auf der Bühne. Ich fuhr mit ihm Bahn, ich flog mit ihm Flugzeug und ich saß mit ihm sogar schon im Whirlpool.
Ja, der Marco Di Filippo ist da. Hallo Marco.
Hallo ihr zwei. Ich freue mich riesig, dass ich heute da sein darf. Also ich bin ja so, um das vorwegzunehmen, so richtige Fans von eurem Podcast.
Das geht runter wie Öl, Marco. Saugeil. Ich habe jetzt zwar das Bild von euch zwei im Whirlpool im Kopf, aber wir versuchen trotzdem eine gute Folge aufzunehmen.
Ich denke auch, das schaffst du. Also Marco, wir freuen uns, dass du da bist und wir haben dich, hätten dich auch so einladen können, weil du tausend Themen hast, über die man mit dir sprechen kann. Aber es gibt eins, Rüdiger, das verbindet euch zwei, da bin ich quasi nur der Zuhörer des Ganzen. Ihr wart gemeinsam auf der gleichen Veranstaltung, nicht, also schon auf derselben Bühne, aber nicht zur gleichen Zeit. Und ich übergebe einfach mal an dich, da gab es ja auch eine lustige Geschichte dazu.
Ja, also bevor wir anfangen mit der Messe, Marco, magst du vielleicht kurz vorstellen für die Hörer von uns, die dich noch nicht kennen, sollte es den einen oder anderen geben, was ich nicht glaube, aber vielleicht gibst du mal einen kurzen Abriss zu deiner Person.
Okay, mein Name ist Marco Di Filippo, ich bin ja tatsächlich so schon alter Hase, was so die IT-Sicherheit betrifft. Ich habe IT-Sicherheit gemacht, da muss man noch erklären, was ist IT-Sicherheit. Ich habe mich mit dem Thema Hacking befasst, da war jeder der Meinung, das ist noch strafbar. Und ich bin so in die Thematik IT-Sicherheit eingetaucht, wo meine Eltern noch der Meinung waren, das Internet ist nur irgendwie eine Modeerscheinung. Ich soll doch was Bodenständiges machen. Ich soll doch in die Elektrotechnik gehen. Also so meine Karriere war halt im Laufe der Zeit bei einigen Firmen. Und mittlerweile, vor 8 Jahren, habe ich zusammen mit meiner Tochter aus einer Bierlaune die Whitelist-Hackers gegründet.
Die Whitelist Hackers, ja, auf jeder Messe im Prinzip vertreten. Euch kennt man. Du bist auch oft auf Bühnen unterwegs. Und also die Veranstaltung, wo wir uns gesehen haben, da habe ich erstmal eine Frage zu. Hast du auch eine Fliese bekommen?
Natürlich. Ich habe mein ganzes Bad habe ich umgebaut, um mir diese Fliese an die Wand zu kleben. Also.
Kennst du die Story hinter der Fliese? Weil ich kenne sie nicht.
Also, ich muss sagen, ich habe ja die Podcast-Folge gehört, wo du auf diese Fliese eingegangen bist.
Die liegt auch immer hier und ich denke immer, was, warum?
Ich war beim Schritt mutiger und ich habe gefragt, warum diese Fliese? Und ich habe es mir auch erklären lassen. Und zwar ist es wohl, in Dornbirn gibt es wohl irgendwie so eine Manufaktur mit einem tollen Lehm und aus diesem Lehm wird eben handgefertigt diese Fliese gemacht und da ist ja auch das Logo dieser Veranstaltung drauf. Aber ich habe sie versucht zu verschenken, das hat irgendwie nicht geklappt. Aber jetzt habe ich sie mir, bei mir liegt sie im Küchenschrank und ich kann sie mir, glaube ich, ganz gut so als Topfuntersetzer, wenn ich mal Spaghetti mache oder sowas.
Genau, so dafür nutzt es ja auch. Aber das ist ja schon mal eine Erklärung, warum die Fliese mit dem Ort, okay, damit wird das ein bisschen klarer, ja. Okay. Und also das Witzige war, bei der Veranstaltung gab es, glaube ich, 3 Vortragsräume und da gab es einen Riesensaal, sage ich mal. Also so ein, ja, wie soll man sagen, so eine 1,5 Turnhallen großen Vortragssaal.
Und ich laufe so dran vorbei. Sternchen, oder?
Ja, genau, für die Superstars. Und ich laufe so dran vorbei und sehe der Raum komplett leer. Also es waren, keine Ahnung, gefühlt auch 50 Grad da drin, aber da war kein Schwein drin, nur der Marco steht auf der Bühne. Und tippt das in seinen Laptop rein.
Also nicht beim Vortrag, sondern Vorbereitung, nee. Weil ich dachte mir schon, Marco, Vortrag leer, das kann ja gar nicht sein.
Kein Schwein da. Dann gehe ich rein und habe gedacht, ja gut, der ist jetzt gerade im Tunnel, der bereitet gerade seine Präsentation vor, aber ich sag mal kurz Hallo. Und haben uns kurz unterhalten und dann sagt er so, ja, boah, der Raum ist schon groß, mal gucken, ob der voll wird, mal gucken, ob da Leute kommen und so weiter. Naja, kleiner Spoiler, es gab nachher keine Sitzplätze mehr, ich stand dann, ja, also.
Aber das ist tatsächlich eine Sache, die kenne ich auch manchmal ein bisschen. Du stehst bei einem Kunden und baust auf und irgendwie hast du so eine Uhr und weißt, um 16 Uhr geht's los mit dem Vortrag und dann sitzen da 3 Leute und noch irgendwie 240 leere Stühle und du denkst und schaust die Leute an und dann geht irgendwo eine Tür auf und dann kommen die aus irgendwelchen Nebenräumen raus und plötzlich ist der Saal brechend voll. Also dieses Gefühl, wow, hoffentlich wird's was, das kommt öfters vor.
Ja, wobei, Tobi, bei dir die Vorträge sind ja auch Hammer. Ich durfte jetzt von dir auch mal ein paar sehen. Also zu Deutschlands Bestecker, Hammer. Jeder feiert diese Vorträge, muss man auch mal ganz klar zurückgeben.
Vielen, vielen Dank. Aber Deutschlands bester Hacker ist ein guter Punkt. Vielleicht sagen wir das einfach nochmal. Der ist nämlich wieder, die Veranstaltung ist bald schon wieder, nämlich am 6. September. Das ist ein Samstag in Dortmund. Deutschlands bester Hacker, da kann immer noch jeder mitmachen, richtig? Oder sind die quasi die Vorentscheidungen schon getroffen, Marco?
Nee, also wir machen dieses Jahr tatsächlich verkürzte Qualifiers. Die starten, jetzt habt ihr mich eiskalt erwischt, jetzt, ich glaube, nächste oder übernächste Woche. Und wichtig an der ganzen Geschichte, also man sammelt letztendlich Punkte. Und derjenige oder diejenigen, die die meisten Punkte haben, die werden letztendlich auch zum Finale eingeladen. Und die Idee ist, dass wir letztendlich Talente gewinnen, Talente suchen, Talente finden. Also all die, die im Thema IT-Sicherheit vielleicht auch ein bisschen durch unser Bildungsraster gefallen sind. Und wir suchen einfach Menschen, die Lust und Laune haben, so Hacking-Rätsel zu lösen. Und ja, und das Finale sucht letztendlich oder endet mit dem Titel Deutschlands bester Hacker, das weißt du ja ganz gut, du bist ja auch derjenige, der diese Urkunde übergeben darf.
Wie muss ich mir das vorstellen? Also ihr habt dann so ein Szenario, was ihr aufbaut und die Leute müssen dann mit allen Tools, die sie zur Verfügung haben, versuchen einzudringen.
Genau, du nimmst deinen Laptop mit zum Beispiel und dann gab's, kann mich gut dran erinnern, Kernkraftwerk hacken. Also da ist dann tatsächlich auch eine Infrastruktur, da gibt's also Switches, Router, es gibt ein WLAN unter Umständen, was auch immer und es gibt Lücken. Und die musst du finden und dich irgendwie vorkämpfen und zum Beispiel das Kernkraftwerk in die Luft sprengen oder sowas ähnliches. Und die Sachen bereitet der Marco vor mit seinem Team. Und die Besten kommen dahin. Aber ganz kurz, Marco, bevor du da nochmal einschwingst, was muss ich denn mitbringen, um da mitzumachen? Also muss ich schon Informatiker sein mit 17 Diplomen und keine Ahnung, wie viel Microsoft Certified irgendwas? Oder kann ich da auch, wenn ich sag mal, grundlegende Informationen habe oder Wissen habe, zumindest bei den ersten Challenges mich auch beweisen und auch was lernen.
Okay, jetzt muss ich ein Stück zurückspulen. Also mir ist es ganz wichtig, dass ich nicht Deutschlands Hacker bin. Ich bin nur ein kleines Licht. Also das Team, wir sind ein Team, die das machen. Jetzt, das ist ein Team, die eben die Online-Qualifiers machen. Dann haben wir ein Management-Team. Also da hat jeder wie so ein Zahnrad. Und also da gibt's also nicht nur ich verzichte jetzt bewusst auf Namen, weil ich Angst habe, dass ich dann jemanden vergesse. Deswegen möchte ich das ganze Team von Deutschlands bester Hacker jetzt ganz herzlich grüßen und auch mal Danke sagen für all diese ehrenamtlichen Stunden. Um auf deine Frage zurückzukommen, es ist so, dass wir letztendlich jeden abholen wollen. Also wir haben auch so in unseren Statuten, wir sind ja gemeinnützig, stehen, dass letztendlich Deutschlands bester Hacker jeden offen steht. Also egal, welche Herkunft, welche Bildung, welches Geschlecht, welche Religion. Also wir wollen tatsächlich jeden den Zugang geben. Und das Einzige, was man braucht, ist Interesse. Es geht sogar so weit, dass Menschen, die denken, sie sind nicht gut genug, auch die wollen wir abholen, weil das sind ja die Talente für morgen. Also das heißt, man kann sich an diesen Challenges versuchen. Das sind dann einzelne Rätsel. Also es ist beispielsweise ein Rätsel, um irgendeinen Code zu untersuchen oder es ist ein Rätsel, um ein bisschen Netzwerksegmente zu untersuchen. Und wenn man das gelöst hat, mit einer entsprechenden Lösung eingereicht, dann bekommt man Punkte. Also das kann da jeder dran teilnehmen. Wichtig ist, dass wir danach auch die ganzen Lösungen veröffentlichen, also nachdem das Finale gespielt ist, so dass man letztendlich auch die Vorjahre nachspielen kann. Aber man kann sich auch an uns wenden, wenn man beispielsweise, keine Ahnung, man hat Probleme mit irgendwie eine Fehlinterpretation. Also da gab es zum Beispiel einen Schüler, der eine Sicherheitslücke gefunden hat und nicht so recht wusste, wie er die kommunizieren soll. Da gab es jemanden, der einfach in der falschen Haut war, einen falschen Ruf gesteckt hat und gesagt, hallo, ich war jetzt 20 Jahre im Handwerk und mich nimmt doch keine Ahnung und konnte sich bei Deutschlands bester Hacker letztendlich beweisen. Also das heißt, Zugang für jeden möglich und die Teilnehmenden, die sind aus allen Genres. Also wir haben sowohl, wie du sagst, den 15-jährigen Schüler, aber auch den CISO und den IT-Verantwortlichen von irgendwelchen Konzernen und die treffen sich zum Finale und tun Dinge zusammen an einer Tastatur im Du-Verhältnis und fachsimmeln dann beim Bier, Clubmate, Cola, was immer, dass man auch trinkt und macht einfach super Spaß. Also das heißt, man braucht keine Qualifikation. Die einzige Qualifikation, die man braucht, ist man muss einfach Begeisterung haben, Herzblut und man muss sich für die Sache interessieren und dann ist man bei Deutschlands Bestdecker richtig.
Es klingt sehr cool, wirklich. Wie nach einer sehr, sehr guten Veranstaltung für so Nerds wie uns und auch alle anderen. Und ich finde das ja immer cool, weil, wie du schon sagst, wir brauchen ja den Nachwuchs. Also es gibt ja in diesem ganzen, sage ich mal, Cybersecurity-Bereich, gerade wenn es um so Consultants wie dich geht beispielsweise, da gibt es ja nicht so viele. Also ich glaube, ihr sucht auch immer Leute. Also wenn Leute Interesse haben, mit dir zusammenzuarbeiten, können sie auch jederzeit kontaktieren, gehe ich davon aus, weil ich denke mal, ihr könnt immer Know-how gebrauchen, richtig?
Ja, klar. Also wow, wenn ich diese Werbespurmöglichkeit jetzt aufnehmen darf, sehr, sehr gerne. Also wir suchen immer Leute, die letztendlich Interesse haben. Für uns ist, wie gesagt, oft das Herzblut wichtiger als die Qualifikation. Und bei whitelisttrackers.com einfach auf der Webseite gehen, da sind letztendlich auch unsere ganzen Stellen. Man kann auch eine Initiativbewerbung abgeben, sehr, sehr gerne, jederzeit. Also wir freuen uns riesig und wir brauchen momentan auch tatsächlich Personal. Und wie gesagt, für mich ist einfach die Energie und der Spaß an der Sache ist wichtig. Ich glaube auch, dass man dadurch, man sieht es ja in anderen Genres auch, dass man dadurch vielleicht auch Talent ein bisschen wegmachen kann, wenn man ein großes Interesse an der ganzen Sache hat.
Und man muss auch sagen, das ist tatsächlich sehr wichtig, weil wir natürlich, oder du insbesondere natürlich, Hacker suchen, die sich im legalen Umfeld betätigen. Also da geht es ja darum, dass man Lücken vor den Bösen findet und den Firmen hilft, diese zu schließen in Auftrag entsprechend. Mhm. Und das ist sicherlich für den einen oder anderen auch eine ganz wichtige Information. Man kann einfach Sachen machen mit einer Gefängnisfreikarte und dann ja einfach mal in Systeme einbrechen, was man sonst nicht machen dürfte, wenn man quasi ohne Auftrag unterwegs ist.
Das ist absolut richtig, weil, also wenn ich jetzt mal meinen Werdegang sehe, ich vergleiche das immer gern so mit einem Fußballer. Es gibt ja Fußballausbildung hier in Europa, in Deutschland, und es gibt die in Brasilien. Und es gibt ja Talente, die holt man relativ schnell auf dem Sportplatz und zeigt denen auch, wie das Spiel funktioniert. Aber es gibt Talente, die müssen auf der Straße spielen. Und wenn man auf der Straße spielt, was passiert? Zerbricht man Fenster, weil man da mit einem Ball auch mal irgendwie, weil der Ball durchs Fenster geht. Und was wir eben machen wollen, ist gleich diese Talente in einen Raum holen, wo, wie du gerade sagst, es legal ist. Also als ich damit angefangen habe, war ja Hacking generell verboten. Und wenn man so in sein Zimmer sitzt und irgendwie vor dem Rechner, das war bei mir damals ein C64, so Dinge tut und die Eltern keinerlei Verständnis dafür haben, also gibt's Kopierschutz. Also in der Erziehung war das ja nicht inbegriffen, oder wenn man am Schulhof dann irgendwelche Spiele tauscht, dass das überhaupt vielleicht ein Vergehen sein konnte, und auch die Gesetzgebung musste nachziehen, und das hat sich halt alles entwickelt. Also wir wollen tatsächlich diesen Raum geben, dass man sich versuchen kann, dass man es nicht irgendwie, hoppla, da ist eine Webseite von der Mustermann AG und ich kann da jetzt mal versuchen, was ich drauf habe. Also diese Möglichkeit wollen wir einfach bieten.
Sehr gut. Also meine Eltern kannten Peek und Poke auch nicht. Das waren so die Anfänge. Das ist immer ganz wichtig gewesen. Aber nochmal zurück zu Dornbirn. Rüdiger, irgendwann war der Raum voll und der Marco hat was gemacht, von dem du mir erzählt hast und gesagt hast, Alter, wie ging das?
Der Marco hat performt, sage ich mal. Ja, also das ist ja auch, man schaut sich die Präsentation immer gern an und ich weiß, da ist auch immer neues Zeug dabei, aber da dachte ich dann wirklich so, verdammt nochmal, wie hat er das jetzt gemacht? Also Marco, vielleicht erzählst du mal, weil ich möchte auf diese SMS, iMessage, ich denke, es war eine iMessage-Story hinaus, weil das war schon beeindruckend. Also du hast erstmal einen Freiwilligen aus dem Publikum gesucht, ein Opfer. Und da hat sich tatsächlich einer gemeldet, was ich ja eh schon krass finde. Also das ist ja wirklich auch Balls of Steel, wenn du in einem Raum bist mit, keine Ahnung, wie viele Leute waren da drin, 400, 500, ich kann es gar nicht sagen. Und einer meldet sich und sagt, ja, ich mache jetzt mal dein Opfer. Also ich würde das nicht machen, aber ja.
Ja, ich muss dazu sagen, eigentlich, also diese Demo, die habe ich schon eine ganze Zeit, weil sie eigentlich sehr, sehr einfach funktioniert. Und mir ist es auch immer wichtig, dass eben Hacking nicht eine Zauberei ist, sondern dass, also mir ist es auch wichtig, wenn wir irgendwelche Demos zeigen, dass das nicht in mit geschiedeten Betriebssystemen und das ist ja so und so keine IDA da drauf oder keine Ahnung, whatever, also dass das in reellen Bedienungen ist. Und die beste Bedienung ist tatsächlich, dass du jemanden aus dem Publikum holst. Ob du jetzt irgendwie so WLAN-Angriffe gegen Bluetooth, Tobi, das machst du ja auch immer wieder, oder ja, und in dem Fall einfach eine SMS. Und man kann also diese Demo mit vielen Messenger-Diensten machen, aber eine SMS hat ja, kein Mensch schreibt mehr SMS-Nachrichten, aber empfangen kann man sie ja noch. Und ja, was ich gemacht habe, zum einen, ich glaube, dass man heute SMS-Nachrichten verschicken kann als jeder Mann, jeder Frau, also weil es ja letztendlich ein kontaktloses Protokoll ist. Das ist jetzt nichts, was das kennen wir alle. Also ich kann heute eine SMS bekommen, da steht Amazon drauf und es ist gar nicht Amazon. Also das ist jetzt nicht so der Trick. Der Trick an der ganzen Sache ist, dass wir letztendlich oder dass ich letztendlich in der ganzen Nachricht einfach einen Link schicke. Und es ist ja so, dass diese ganzen Messenger-Dienste in dem Betriebssystem, die ja Bestandteil des Betriebssystems sind, und vielleicht kennt das der eine oder andere, man sieht in der Vorschau ja schon, was dieser Link zeigt. Also nur als Beispiel, ich schicke dem Tobi irgendwie eine Tagesschau-Nachricht und dann sieht er eben das Logo von der Tagesschau und man weiß, aha, es ist von der Tagesschau. Und den Link, den ich schicke, also das heißt, in dem Moment besucht ja derjenige, der diese Nachricht empfängt, er auch schon mein Server. Das heißt, ich kann die ganzen Informationen ja schon mal auslesen, was so der Server protokolliert. IP-Adressen, Betriebssystem, Browserversion und so weiter. Das ist jetzt nichts Spannendes. Unter anderem auch die sogenannten GMM-Daten. Also das sind die Geopositionsdaten. Und das Gute an der ganzen Sache, das ist eine Betriebssystemanwendung. Also das heißt, bei einem iPhone beispielsweise iMessage und bei Android-Geräten ist es tatsächlich im Message und oder SMS. Und es wird letztendlich diese Vorschau generiert und ich habe all diese Informationen inklusive, wo diese Person steht. Voraussetzung, er hat eben diese Mobile Services aktiviert am Handy. Also das heißt, mittels GPS und GMM-Daten, also wenn ich kein GPS habe, mit umgehenden WLANs, die ich sehe, kann ich die Position letztendlich korrelieren oder eben GPS. Also ich muss das aktiv haben und dann werden mir diese Informationen mitgesendet.
Okay, aber du hast dann kein, also machst kein Geo auf die IP-Adresse, sondern das Handy übergibt dir diese Information tatsächlich mit.
Leute, ich glaube, wir müssen einen Schritt zurückgehen. Ich war nämlich nicht dabei. Und wenn ich es richtig verstanden habe, schickst du eine SMS, die andere Person klickt nicht auf den Link, der in der SMS drin ist, sondern öffnet nur sein Messenger, sieht dort quasi die Vorschauinformation und natürlich hat dann das Betriebssystem, um diese Vorschau abrufen zu können, den Server Tagesschau oder in dem Fall deinen natürlich schon kontaktiert, weswegen du zum Beispiel die IP-Adresse kriegst. Aber du kannst auch die Position sehen. Und das irritiert mich, weil ich meinem Browser auf meinem iPhone eben gesagt habe, keine Positionsdaten. So, und jetzt den Trick musst du noch aufklären.
Okay, das ist richtig. Also wenn du tatsächlich diesen Link anklicken würdest, würde letztendlich also der Browser, wenn er das eben abfragt, hallo, hier, der möchte das, also viele Browser fragen das ab, also Chrome, Safari, die fragen das ab. Das ist Standard Edge. Jetzt ist es aber so, dass ja die App, die System-App, also in dem Fall SMS oder iMessage, ja darauf zugreift. Und da kommt diese Abfrage nicht. Wichtig ist, ich greife schon mal vor, man kann das abstellen. Also es gibt, man kann das verhindern. Zum einen kann ich A verhindern, dass ich eben generell keine Geopositionsdaten, also ich zum Beispiel meine App zu Hause, die Heizung komplett steuert, warum braucht die Positionsdaten oder Notizblock, warum braucht ihr Positionsdaten? Ne? Natürlich ganz, ich bin auch offen, ich habe immer die Diskussion ganz ausschalten, also auch ich nutze Google, um letztendlich den Weg von A nach B zu finden, wenn ich irgendwo hinlaufen muss und die Adresse nicht kenne. Logisch, also da brauche ich diese Dienste ganz einfach. Und jetzt kommt das Entscheidende, man kann das eben in diesen Anwendungen abschalten. Das haben wir, also es war ja in Dornbirn, war dann der Teilnehmer total verdutzt. Wow, jeder, wie hat er das gemacht? Und dann ist dieser Teilnehmer tatsächlich danach zu mir, ja, Hilfe, wie kann ich mich werden, hat er auch seine IT entsprechend mit einbezogen, weil er eben sich zur Verfügung gestellt hat, weil er meint, ey, wir haben hier ein Gerät in einer sicheren Umgebung, wir haben was dafür getan. Und dann, also man kann das einstellen in der Anwendung, dass letztendlich die Anwendung ja diese Daten nicht nachladen.
Aber das bedeutet, dass jetzt, wenn ich in dieser Vorschau bin, dass diese Vorschau nicht über den, ich sage jetzt mal, Safari-Browser geladen wird, sondern die SMS- oder iMessage-App hat einen integrierten Browser, bei dem ich eben zwar über Systemeinstellungen, aber grundsätzlich gelten dort andere Einstellungen, als ich die für Safari vorgenommen habe. Das heißt, ich bin in dem Glauben, weil ich nur Safari drauf habe, ich habe hier die Geodaten abgestellt, aber bei der Vorschau kommt der Safari-Browser oder Firefox oder Chrome oder was auch immer gar nicht zum Einsatz, sondern es wird der integrierte Browser in der iMessage-App genutzt und für den muss ich separat sagen, dass ich keine Geodaten senden möchte. Ist das so?
Ja, also es ist, die Geopositionsdaten ist ja letztendlich das Betriebssystem. Das lässt das schon mal zu. Mhm. Der Browser verarbeitet das. Aber was viele nicht verstehen, es ist ja, ich habe ja auch andere Dienste, mit denen ich ständig ins Netz gehe. Also ich fange jetzt mal an, ich habe ein Terminal und setze einen Ping auf google.com ab, dann ist es ja das Terminal, was letztendlich in dem Fall das Internet nutzt und nicht der Browser. Und so haben wir viele Anwendungen, die ja das Netz nutzen. Also wenn du heute mehr oder weniger eine Anwendung hast, keine Ahnung, es gibt einige Apps, die greifen tatsächlich dann auf den Browser zu, aber andere haben das in ihren eigenen Systemen und geben das selbst wieder in den GUI. Und das ist eben das Entscheidende. Und aber da ist halt,
Wenn ich da so eine Applikation installiere, also zum Beispiel habe ich hier für die Heizungssteuerung was installiert, dann fragt der, darf das auf das Netzwerk zugreifen? Darf diese Applikation auf deine Geoposition zugreifen? Kannst sagen, ja, nein. Dann ist es aber so, dass quasi der SMS-Client auf dem Handy, dadurch, dass er so betriebssystemnah ist und vom Hersteller kommt, quasi schon die Carte Blanche hat und sagt, der darf. Weil ich habe nie entschieden, dass diese Nachrichten-App das darf.
Das stimmt. Das ist das Problem. Ich kann, wenn ich heute Geopositionsdienste abschalte, kann ich die einzelnen Dienste auswählen. Ich kann, also keine Ahnung, ich habe jetzt hier Social Media, Instagram, Facebook installiert, da kann ich es abschalten, einzeln. Aber ich kann bei dem Betriebssystem nur komplett abschalten, dann funktioniert das auch nicht mehr. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ey, bitte nur die Neo iMessage. Also das funktioniert nicht. Deshalb muss ich das in der App selbst, kann ich das deaktivieren. Also es gibt eine Einstellung. Ich kann die, glaube ich, später auch mal gerne raussuchen. Da gehe ich unter Geopositionsdienste, Systemeinstellungen und dann heißt das In-App-Browsing. Und das ist standardmäßig aktiviert. Das kann ich deaktivieren. Und dann, also was ich mache, ist, ich pokere immer sehr hoch. Also weil ich mir denke, ja, wer hat das schon deaktiviert?
Ja, kein Schwein hat das deaktiviert. Also das ist genau. Halt, alle laufen mit Default-Konfiguration rum. Das ist ja eh klar. Ja.
Also, aber wie reagierst aber wenn du wirklich mal einen erwischt, der es abgestellt hat? Da hast du ja eine riesen Zinnober gemacht, wie ein Zauberer, der hier 5 Minuten hier was aufbaut und am Schluss so tada und dann nix gewesen.
Dann geht der ganze Applaus zu diesem Teilnehmer wohl ganz klar, weil er letztendlich tatsächlich das, was ich demonstrieren wollte, einfach, also ja, muss man sagen, dann hat er sich Gedanken gemacht, dann ist das in Ordnung für mich, dann kann man das auch würdigen, habe ich kein Problem damit.
Schon mal passiert?
Nee.
Ja, siehst du. Aber eine Frage noch dazu?
Ich hatte tatsächlich, also was öfters passiert, dass einfach kein Empfang ist, weil eine SMS geht durch, es ist ein Telekommunikationsdienst und dann haben die dann einfach, das Browsing funktioniert nicht. Also dann funktioniert es natürlich auch nicht, weil letztendlich der Rückkanal tatsächlich IP-basierend ist, also übers Internet geht.
Aber also die Person, haben wir schon gesagt, hat den Link nicht geklickt, du hast die Information trotzdem gesehen, aber er muss er die App aufmachen? Muss er die Nachrichten-App öffnen, damit das passiert oder funktioniert das schon im Hintergrund, bevor du die App aufmachst? Nee,
die Vorschau muss man sehen. Also er muss die Nachrichten-App aufmachen, das ist klar. Also die Vorschau muss man sehen, dann wird sie auch erst angezeigt. Das ist einfach so ein Service. Also um es jetzt mal einfach zu erklären, wenn wir früher haben wir alle E-Mails bekommen und dann hat die E-Mail auf einmal geblinkt, geblitzt und so weiter und so fort. Das heißt, die E-Mail lädt ja auch Informationen nach, dass wir das angezeigt wird. Und so habe ich auch in den ganzen Newslettern diese ganze Tracking-Funktion. Also das heißt, wenn ich eben diese Vorschau aktiviert habe, kann der Newsletter-Versender sehen, ich habe die E-Mail geöffnet, wo habe ich sie geöffnet, wann habe ich sie geöffnet und da werden eben diese ganzen Analysen gefahren. Und deshalb ist es auch ratsam, dass man in seinen E-Mail-Client diese Vorschau deaktiviert. Ich glaube, das ist ja was, was wir schon immer irgendwie auch mehr oder weniger suggerieren und empfehlen. Was eben viele vergessen, wir haben diese alte klassische E-Mail, wo wir unheimlich viel tun dafür, dass wir Sicherungsmerkmale haben. Wir haben Spam-Shots, wir haben Content-Filter, whatever. Aber bei einer Nachricht, und das ist das, was ich in dem Fall nutze, alles ungefiltert durch. Da weiß ich nicht, ist es Spam, da kann ich irgendwie Superlinks verschicken, da kann ich, keine Ahnung, Bildchen verschicken. Das interessiert einfach niemand. Aber die Technik ist genau die, die wir da nutzen.
Geht das auch bei Diensten wie WhatsApp, Signal, Threema?
Ja, also man muss dazu sagen, es geht bei Diensten, also zum Beispiel die ganzen Messenger-Dienste von den Social Medias, da funktioniert das, weil die das eben auch so machen. Jetzt muss ich vorsichtig sein, ich habe nicht alle Dienste versucht. Bei Signal haben wir auch eine Vorschau, da funktioniert es auch. Jetzt kommt aber das Entscheidende. Jetzt ist es, und WhatsApp, ich habe dir das vielleicht schon mal gesehen, ihr bekommt oft Nachrichten, und wenn ihr eine Initialnachricht bekommt, dann wird diese Vorschau auch nicht nachgeladen. Ganz wichtig.
Mhm. Beim ersten
Kontakt. Das ist bei der SMS nicht der Fall. Also bei WhatsApp zum Beispiel ist es der Fall, oder und bei Signal. Jetzt ist aber das ganz Entscheidende, ich habe letztes Mal tatsächlich so eine Nachricht bekommen, die ist richtig gut, ich hole sie mir kurz her, weil ich es Hammer fand. Die haben den Trick gefunden, das zu umgehen. Da steht, ja, hallo, und da ist ein Link da drin, myhermes mit 3z, shop.de, und wenn du deine Ware haben willst, bitte schick. Und wichtig ist, antworte erstmal mit Ja auf diese Nachricht. Dadurch wird da oben der Link, wo du beantworten kannst, aktiviert. Ja klar, ich antworte mit Ja, ich habe eine Konversation, dadurch wird es aktiviert. Also ganz schlau gemacht, ne? Antworte erstmal mit Ja und der Link wird aktiviert.
Okay.
Das heißt, und jetzt kommt aber das Entscheidende. Bei einer SMS ist es ja so, ich nehme einen Absender, das ist der Trick Amazon. Und ich hoffe, dass viele Amazon-Kunden haben schon diese Konversation. Ich schleiche mich in eine bestehende Konversation ein.
Ah.
Weil der Client sozusagen diese Information gruppiert an den vorigen Nachrichten, die du von Amazon wirklich bekommen hast, letzten Endes.
Genau, so ist es.
Wenn ich eine SMS als Lufthansa schicke, taucht die auch in den Lufthansa-Dingern auf, genau, wo früher Flug verspätet oder sonst irgendwas steht. Stimmt.
So ist es. Genau deshalb. Also, und das ist der ganze, wow, jetzt erzähle ich heute meine ganzen Tricks hier. Ja. Ich weiß gar nicht. Wir müssen erzählen, dass wir hier keine Anleitung fürs Hacking machen. Aber ja, aus dem Grund muss ich auch eine bekannte Konversation nehmen. Nehmen wir mal an, ich mache hier irgendwie Absender XXX, und dann ist es ja auch eine unbekannte Konversation, er muss ja schon mal mit mir machen. Aber was auch ganz toll ist, Vertrauensbasis. Also ich habe ja, Rüdiger, deine Mobilfunknummer, ich habe Tobi deine Mobilfunknummer, dann schicke ich dir, Tobi, mit der Absendernummer von Rüdiger eine Nachricht. Vertrauensstellung ist da, und das ist es ja. Kann ich auch noch andere Dinge tun. Ich hätte den Podcast heute absagen können. Hi,
Tobi. Aber egal, was du an Tobi für einen Schrott mit meinem Namen schickst, das, was ich ihm normal schicke, ist schlimmer. Also von daher ist es egal.
Du bist auch nicht in der Liste der vertrauenswürdigen Telefonnummern bei mir.
Du, Tobi, sei froh, dass mein Podcast-Finger kaputt ist, sonst würde ich dir jetzt mal zeigen.
Sehr schön. Ja, super spannende Sache. Ich habe noch ein ganz anderes Thema, über das ich gerne sprechen würde mit dir.
Jetzt kommt hier so ein Nerd-Thema vom Tobi.
Achtung, Nein, überhaupt nicht. Nein, ich muss ein bisschen ausholen, weil es war sehr lustig. Vielleicht kannst du dich erinnern. Ich frag mal so. Es gab ein Thema, also manchmal tauschen wir auch uns aus. Also der Marco hat, glaube ich, zweimal im Leben was von mir übernommen, und ich habe, glaube ich, schon siebenmal im Leben was von dir übernommen.
Nee, ganz so schlimm ist es nicht.
Nein, aber es ist ja gemeinschaftlich. Es gibt ja andere, bei denen mit denen arbeitet man nicht gerne zusammen. Aber es gab eine Sache, die hatte ich mal übernehmen dürfen, freundlicherweise. Und dann habe ich mir einen eigenen Titel für diesen Vortrag ausgedacht. Und dann war es so ziemlich stinkig, dass du auf den Titel nicht gekommen bist.
Dein Titel war definitiv besser als meiner.
Der Marco hatte irgend so ein Thema, da ging es um Herzschrittmacher. Und der, was weiß ich, der Vortrag hieß, was weiß ich, Sicherheit bei Herzschrittmachern. Also wirklich schon langweilig. So, und ich habe gerade AC/DC gehört und dachte mir, Heartbeat to Hell wäre so ein geiler Titel, und habe den Heartbeat to Hell genannt.
Und das heißt übrigens jetzt, der heißt jetzt bei mir jetzt auch so. Da habe ich den Tobi gefragt, jetzt glaube ich dir aber auch den Titel. Ne?
Ja, das war sehr witzig. Ich habe die ganzen Vorträge geklaut, und er so, darf ich wenigstens den Titel behalten. Aber es war eine geile Geschichte.
Aber also die Geschichte wird mich auch sehr interessieren, aber ich glaube, das sparen wir uns für die nächste Folge auf. Was meint ihr?
Ja, wir legen jetzt auf Und nehmen gleich die nächste auf, würde ich sagen, oder?
Ja, genau. Und releasen die dann auch ein paar Tage später. Also man muss nicht eine Woche drauf warten.
Wow, zwei Folgen, das kostet aber Aufpreis. Das war immer für alle bezahlt, oder?
Oh, lass laufen, Rüdiger. Nein, also bis gleich.